Willkommen, schön, dass ihr mal wieder dabei seid bei Maidons Meinung. Und natürlich an meiner Seite Alfred Maidon. Hi.
Ja, hallo.
Jede Menge Bilanzen, über die wir gerne sprechen möchten, die schon vorgelegt wurden, aber die auch noch vorgelegt werden. Wir starten nämlich mit der Aktie des Tages und das ist heute Nvidia. Die steht wirklich im Fokus, weil heute wird es die Zahlen geben. Der Markt ist schon ganz gespannt, was Nvidia vorlegen wird. Denkst du, es gibt jetzt mal ein bisschen Enttäuschungspotenzial oder wird es wieder eine positive Überraschung geben?
Also wenn man sich im Moment das anschaut, dann wird das Thema Enttäuschung hier schon gespielt. Bei Nvidia war es ja so, die letzten Quartalzahlen immer, die Erwartungen waren schon sehr hoch, sie wurden immer übertroffen. Das wird wohl auch diesmal passieren, aber man geht davon aus, dass nach 200% oder über 200% im letzten Jahr nochmal 40% in diesem Jahr, in der Spitze waren es glaube ich sogar über 50%, dass dann irgendwann doch mal so ein bisschen Luft rausgeht, was ja auch vollkommen normal wäre. Aber jetzt kommt das Aber, es ist ja ganz oft so, dass dann letztendlich das passiert, was die wenigsten erwarten. Und im Moment erwarten halt doch viele, dass Nvidia, egal wie gut die Zahlen werden, die Aktie danach fallen wird. Vielleicht kommt doch alles ganz anders. Also die Erwartungshaltungen sind schon extrem hoch. Ich habe nochmal nachgeschaut, der Umsatz soll sich verdreifachen auf über 20 Milliarden Dollar. Der Gewinn sich versiebenfachen auf über 10 Milliarden. Aber das zeigt auch an diesen Zahlen, sieht man schon, dass auch dieser Anstieg nicht ganz von ungefähr kommt. Wenn ich den Umsatz verdreifache, den Gewinn versiebenfache, dann kann sich eben auch meine Aktie verdreifachen. Alles gut. Sehen wir aber auch gleich. Die Bewertung von Nvidia ist nicht hoch.
Könnte dann aber trotzdem zu Sell on Good News heute kommen, selbst wenn man tatsächlich wieder alles positiv...
Kann passieren. Also auch wie gesagt, dass die Zahlen jetzt so weit übertroffen sind, die Erwartung, dass die Aktie steigt. Aber wie gesagt, bei Nvidia ist nichts auszuschließen und ich würde da auch mich nicht auf eine Seite festlegen mit irgendeiner Spekulation.
Also lieber abwarten, heute nach US-Handelsschluss, das heißt nach 22 Uhr unserer Zeit, wird es die Zahlenvorlage geben. Wir gucken mal auf die Entwicklung von Nvidia im Vergleich mit Cisco Systems.
Genau, das ist ein Chart, der ist aus der Financial Times, der wurde jetzt zigfach kopiert und man sieht ihn eigentlich überall. Da wird einfach gesagt, oder man hat einfach den Chart von Cisco in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, von 96 bis 2002 genommen und den von Nvidia drüber gelegt. Und das ist immer sehr schön. Das passt sogar ungefähr von der Skalierung. Das ist 0 bis 800 Dollar und das ist 0 bis 80 Dollar. Und jetzt sieht man, dieser Anstieg war auch ähnlich von Nvidia jetzt in den letzten Jahren und von Cisco damals. Und dann gab es ja den großen Shakeout, die Internetbubble ist geplatzt und Cisco war ja damals einer der Werte, die mittendrin waren in diesem Internet-Hype nach dem Motto, Intel macht die Schaufel, also die Netzwerke für die Internetinfrastruktur und deswegen hat sich die Aktie dann auch mehr als verachtfacht und ist dann aber auch um 80% gefallen in den nächsten, das hat gar nicht lange gedauert, etwas über 12 Monate. Jetzt gibt es aber einen großen Unterschied zwischen Cisco damals und Nvidia heute, das ist vor allem die Bewertung. Cisco hatte damals ein KGV von über 100 und die Aktie hat sich verachtfacht, obwohl die Umsätze nicht in dem Ausmaß mitgestiegen sind. Das ist eben bei Nvidia etwas anders oder sogar ganz anders und insoweit, sowas kann es sicherlich geben, aber dass jetzt Nvidia 80% fällt in den nächsten 12 Monaten, das kann man glaube ich schon ausschließen.
Wir können es mal anhand der Marktkapitalisierung uns anschauen, wie Nvidia da aufgestellt ist.
Genau, das ist nämlich eine sehr interessante Grafik. Ich bin froh, dass sie sich immer die Mühe gemacht hat. Ich war es nicht. Also das ist der Kursverlauf auf Nvidia in Grau. Und da sieht man nochmal diesen extremen Anstieg, den wir jetzt gerade in den letzten 2 Jahren hatten. Und das Blaue ist das KGV. Und da sieht man tatsächlich, dass wir eigentlich schon, oder wir hatten schon deutlich höhere KGVs. Wir waren hier oben in der Spitze mal bei über 70. Und dass wir jetzt trotz dieses Anstiegs eigentlich eher einen Rückgang hatten beim KGV, weil tatsächlich Umsatz und Gewinn noch stärker gestiegen sind als der Kurs. Wir liegen im Moment auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr. Wir haben jetzt das Schlussquartal, also das Jahr läuft ein bisschen versetzt. Da ist das KGV bei 31 und da sieht man auch hier, das ist die 31, der Durchschnitt. Wir sind also jetzt eher sogar unten von der Bewertung als oben bei Nvidia. Das ist einfach ein Ergebnis davon, dass Nvidia so extrem profitabel ist. 20 Milliarden Umsatz, 10 Milliarden Gewinn, die Hälfte, das ist schon stark. Also kein Grund zur Panik und auch kein Grund jetzt hier ein großes Platzen einer Blase anzukündigen, dem ist nicht so. Auch wenn das viele so möchten vielleicht oder sich das wünschen auch.
Ja gut, da gibt es bestimmt auch einige oder manche trauen dem Frieden nicht oder dem Anstieg.
Ja, das ist natürlich immer heftig. Bei so einem starken Anstieg denkt man immer, Mensch, da ist jetzt... Aber es ist immer die Frage, ob nur die Bewertung einfach steigt oder ob das Unternehmen eben mitwächst entsprechend mit dem Aktienkurs.
Gut, wir werden es auch heute Abend erfahren, wenn wir auf die Zahlen blicken. Auf der Aktionär.de wird garantiert dann kurz.
Da wird irgendwer noch wach bleiben.
Ja, irgendjemand hat Spätschicht, der die Arme und wird darüber berichten. Wir schauen beim nächsten Mal vielleicht drauf, schauen jetzt auf den Bitcoin.
Ja, da habe ich schon Sachen eingemalt.
Ja, bei Bitcoin weiß ich nicht, wie es jetzt weitergehen könnte, welches Linie du einmalst, denn zuletzt ist es ein bisschen ruhiger geworden.
So, die Aussteiger sind kleiner. Was aber auch sehr gut ist. Also es ist beim Bitcoin ruhiger geworden. Tatsächlich, es gab jetzt keine größeren Korrekturen mehr. Gerade die letzten Tage sieht man extrem in einer sehr engen Bandbreite. Es wird aber beim Bitcoin wieder größere Korrekturen geben, aber, und das ist das Wichtige, der übergeordnete Trend, der ist weiterhin extrem positiv, weil ganz einfach, Angebot und Nachfrage. Wir wissen ja, wir haben ein relativ konstantes Angebot. Am Tag werden nur noch wenige Bitcoins gemeint. Das wird weniger werden beim Halving in ungefähr 6 Wochen. Mitte April wird es soweit sein. Dann wird das neue Angebot noch weiter zurückgehen. Aber, und das ist die nächste Seite, die Nachfrage nach gerade den Bitcoin-ETFs, die hat auch mal zugenommen, sogar jetzt in der letzten Woche, nachdem ja so ein bisschen zunächst die Grayscale-Verkäufe diese Nachfrage kompensiert haben. Sehen wir jetzt doch wieder anziehende Nachfrage und das wird in den nächsten Wochen und Monaten so bleiben, denn viele, viele Vermögensverwalter, Family Offices, die springen nicht sofort in den Bitcoin rein, sondern die warten vielleicht mal 1-2 Wochen oder 1-2 Monate sogar. Und wenn es etwas gibt, was Leute anzieht, in ein Asset zu investieren, dann sind es steigende Preise und die haben wir beim Bitcoin. Und das könnte sich so ein bisschen selbst dynamisieren, dass man sagt, hey, ich will den Bitcoin eigentlich kaufen, aber naja, jetzt steigt der Preis, muss ich doch rein. Hier sieht man es mal, das ist eigentlich die entscheidende Grafik. Das sind die Wochen nach der Zulassung der Bitcoin-ETFs. Wir hatten zu Anfang, und zwar inklusive Grayscale. Grayscale ist ja so ein Sonderfall, das ist ja dieser Bitcoin-Trust, den es schon sehr lange gibt, der jetzt zum ETF umgewandelt worden ist und wo jetzt viele Leute Gewinne mitnehmen. Die Verkäufe beim Grayscale haben dazu geführt, dass wir in der dritten Woche sogar unterm Strich Mittelabflüsse hatten in die ETFs, in alle ETFs. Jetzt aber in den letzten 3 Wochen sogar anziehende Nettozuflüsse, was daran liegt, dass die Grayscale-Verkäufe zurückgehen und gleichzeitig die Zukäufe oder die Nettozuflüsse in die neuen Bitcoin-ETFs zunehmen. 44.000 Bitcoins in einer Woche, das ist schon viel. Und wenn das nur annähernd so bleibt, dann spricht eigentlich weiteren steigenden Kursen beim Bitcoin nichts entgegen. Ich will nicht sagen, dass es zwingend ist, aber es geht in die Richtung.
Das deutet alles darauf hin zumindest. Auch gerade, wenn das Halving jetzt immer näher rückt.
Und wer Lust hat, in meinem Report habe ich mittlerweile sogar 4 gehebelte Bitcoin-Spekulationen, auch schon diverse mit Plus abgeschlossen. Ich glaube, waren nur 2 mit Minus. Da kann man auch so ein bisschen die Schwankungen ausnutzen. Das klappt eigentlich ganz gut, aber wichtig ist, dass man dabei ist. Und das kann man durchaus mit einem Hebel.
Und das ist auch noch nicht zu spät, also wenn man sich jetzt...
Also mein Ziel ist weiterhin spätestens Sommer, also nach dem Halving, 6-stellig, 100.000. Und das wäre eine Verdopplung. Mit einem schönen Hebel komme ich da auf 300-400%, das ist möglich.
MyDonReport.de, da kann man sich dann für deinen Börsenbrief anmelden, wenn man möchte. Palo Alto Networks hat gestern Zahlen vorgelegt, nachbörslich. Die Aktie ist danach massiv eingebrochen, war vor allem dem Ausblick geschuldet, der extrem enttäuscht hat, oder?
Genau, da sieht man mal, dass der Spielraum jetzt natürlich, was Verfehlungen angeht, doch sehr schmal geworden ist. Also wenn wie Palo Alto, man hat jetzt die Prognosen nicht kräftig runtergenommen, sondern nur ein bisschen. Aber das hat eben schon gereicht, dass die Aktie danach plötzlich über 20% gefallen ist. Klar, jetzt kann man auch wieder sagen, wir sind ja in diesem Jahr auch schon weit über 20% gestiegen. Und auch im letzten Jahr lief es sehr gut für Palo Alto, übrigens im Bereich Sicherheit unterwegs. Ist für mich jetzt keine richtige KI-Aktie, das sehen andere Leute anders, kann man einschätzen, wie man will. Aber auf jeden Fall zeigt es doch, dass Verfehlungen schon hart bestraft werden oder auch etwas schwächere Ausblicke. Die Zahlen an sich waren sehr gut, die hat man klar übertroffen. Aber es geht wie immer vor allen Dingen um den Ausblick und der war eben nicht so gut. Ist für mich jetzt auch keine Aktie, die man unbedingt haben muss, finde ich auch persönlich auch ein bisschen zu teuer.
Gut, dann schon mal auf Werte, die vielleicht eher in Frage kommen, wie Arm Holdings. Die haben ja letzte Woche Zahlen vorgelegt. Damit konnte man überzeugen, Aktie dann auch erstmal deutlich angestiegen. Aber zuletzt hat die Aktie dann doch wieder korrigiert. Warum?
Ich verstehe Arm Holdings ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, klar, Chiphersteller machen auch ein super Geschäft. Hat Arm auch mit KI zu tun, wenn auch nur am Rande, im Gegensatz zu Nvidia, die ja voll fokussiert sind. Aber als Arm an die Börse kam letztes Jahr, da sehen wir unten noch bei um die $60, da habe ich mich schon gefragt, das ist schon sehr ambitioniert bewertet. Und jetzt hat sich die Aktie ja nochmal verdoppelt von dem damaligen Niveau, wäre an der Spitze sogar noch höher. Wir haben jetzt ein KGV auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr von fast 80. Und
Arm wächst. In die Cisco-Richtung.
Ja, genau. Und ARM Holding wächst nicht wie Nvidia mit 300% oder sogar beim Gewinn 700%, sondern mit etwas um die 20%. Und da, also tut mir leid, da bin ich raus, das kann ich nicht verstehen. Aber es ist an der Börse so, es gibt solche Übertreibungen. Und ich, für mich wäre das nichts. Ich habe kein Problem mit teuren Aktien. Ja. Aber das Wachstum muss auch passen und das passt bei ARM eigentlich nicht. Definitiv nicht.
Gut, dann haken wir das auch schon mal auf den nächsten Wert, der vielleicht dann doch eher deinem Gusto entspricht. Amazon, die steigen in den Dow Jones auf zum 26. Februar. Ja, also ersetzt man Walgreens.
Das ist höchst erstaunlich, kam jetzt auch völlig überraschend. Und der Grund ist eigentlich schon, ich finde es ein bisschen kurios, also der Dow Jones ist ja ohnehin kurios. Man muss wissen, dass die Gewichtung des Dow Jones geht nicht nach Börsenwert einer Firma, sondern nach dem absoluten Aktienkurs. Also wenn eine Aktie $300 kostet, ist sie dreimal so gewichtet wie eine Aktie, die $100 kostet. Jetzt hat ja bekanntlich Walmart gestern bekannt gegeben, dass man seine Aktien splitten will im Verhältnis 3:1. Das heißt, die Gewichtung von Walmart wird sich dritteln. Dadurch sind dann der Einzelhandel ist im Dow Jones dann nur noch zu gering gewichtet, hat Dow Jones gesagt. Das ist ja eine eigene Firma, die diesen Index macht. Und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir was machen. Dann nehmen wir Amazon eben rein, um den Einzelhandel wieder höher zu gewichten und schmeißen einfach Walgreens ein kleines Gewicht, schmeißen wir raus. Denen geht es eh nicht gut. Pharmaunternehmen, ja.
Ist das denn positiv für Amazon?
Also, ja, natürlich, das ist immer positiv. Wobei, es ist natürlich so, bei einer Firma, die relativ klein ist, hat das natürlich mehr Auswirkungen als bei so einem Giganten. Amazon hat sich ja im Prinzip für den Dow Jones-Gang vorbereitet. Man hat ja diesen 7:1-Split gemacht vor, ich glaube, wann das war, 2 Jahren oder sowas. Mhm. Und jetzt hat man halt einen Kurs, der nicht mehr ganz so hoch ist, sonst wäre man das Dow Jones Schwergewicht geworden. Aber jetzt kommt man so ins gute Mittelfeld und das passt. Die Aktie ist, glaube ich, nachweislich 1% gestiegen. Klar, bei einer Firma mit über 1 Billion Börsenwert ist das jetzt nicht mehr so wichtig. Auch wenn da jetzt natürlich wie immer Fonds kaufen müssen, aber ohnehin der Index, der weitgehend nachgebildet wird, ist ja der S&P 500 und nicht der Dow Jones.
Wir können mal in den Dow Jones quasi blicken, jetzt natürlich noch ohne Amazon,
die Gewichtung. Genau, da sehen wir mal, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Das ist die Gewichtung, also hier sehen wir es nochmal als Balken und das Schwergewicht im Dow Jones ist nicht etwa, wie man denken könnte, Apple, sondern es ist United Health Group, weil sie eben den höchsten Aktienkurs haben und Apple ist gerade mal auf Platz 15, also im Mittelfeld. Und man sieht ganz unten, wer jetzt rausfliegt, Walgreens, Boots, Allianz haben eine Gewichtung von 0,38%. Also ob die nun drin sind oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Wie gesagt, Amazon wird sich dann ungefähr so auf dem Niveau von Apple im Mittelfeld einsortieren. Man kann eigentlich froh sein, dass Microsoft als eine der teuersten Aktien auch einen hohen Kurs hat, dass sie so weit oben stehen. Ja, ist schon spannend, diese Übersicht. Aber trotzdem, der Index funktioniert, obwohl er eigentlich...
Obwohl die Regeln so ein bisschen ungewöhnlich sind, zumindest für unsere Verhältnisse, Geschmäcker. Ja. Gut, also dann ab nächster Woche
Amazon. Ja, schauen wir mal auf den Chart von Amazon. Also Amazon, ja, haben, kaufen, liegen lassen, aber das ist ja nichts Neues.
Gilt schon länger. Ja. Genau. Wir schauen auf BYD. Da gibt es ja ein bisschen was Neues. Man hat gesagt, dass man Aktienrückkäufe, also dieses Programm hat man nochmal bestätigt und die Pläne, dass man das vorhat. Neues Werk in Mexiko wird ja weiterhin diskutiert. Gibt es Neuigkeiten?
Ja, also man macht doch einiges. Also man hat jetzt gesehen, also es ist unschwer zu erkennen, dass die Aktie nicht gerade gut läuft. Das ist größtenteils dem Markt in China geschuldet, der ohnehin ja der ganze Aktienmarkt, der sich sehr schlecht entwickelt hat in den letzten Jahren, gerade in diesem Jahr. Und jetzt hat man nochmal gesagt, also wir wollen jetzt Aktienrückkäufe machen, ohne das konkret auszuspielen, wie man die genau durchführen will. Man hat es erstmal angekündigt. Dann das Werk in Mexiko, dann hat man nochmal gesagt, man hat glaube ich 90.000 Entwickler, man hat also so ein bisschen sich nochmal ein gutes Licht gerückt. Muss man eigentlich gar nicht, denn wer sich mit BYD ein bisschen näher beschäftigt, der weiß, wie gut es der Firma geht, was sie alles machen und man hat noch diverse Möglichkeiten weiter zu wachsen. Neue Modelle kommen auf den Markt, neue Länder werden erobert. Jetzt ist das erste eigene Schiff in Bremerhaven angekommen und wird sicherlich die Autos, die auf diesem Schiff sind, auch in Europa verkaufen. Also da ist noch einiges möglich. Und BYD ist eigentlich der einzige Massenhersteller, der auch günstige Autos im Angebot hat und diese auch mit Gewinn verkauft. Und man hat natürlich, sieht man hier den chinesischen Markt, der, das sind die Zahlen vom Januar, da ist der Marktanteil von Elektroautos ein bisschen zurückgegangen. Wir waren in der Spitze schon bei 40%, sind jetzt bei ungefähr 35%. Und der Chef von BYD hat übrigens auch gesagt, dass wir noch in diesem Jahr einen Monat haben werden, wo mehr Elektroautos verkauft werden als Benziner, also 50%. Wobei man immer sagen muss, in China, und auch da sind jetzt auch Plug-in-Hybride mit dabei, die sich in China auch sehr gut verkaufen, nur die haben in China in der Regel eine deutlich größere Batterie, die haben Reichweiten von 200, 300 Kilometern. Ja, haben wir noch ein Bild von dem Seagull eigentlich?
Ja,
ja genau, wir haben nämlich, genau, und das hier ist zum Beispiel ein Auto, das ist der BYD Seagull, ein Kleinwagen, 3,80 Meter lang, 1,2 Tonnen, um die 100 PS und Reichweiten zwischen 300 und 400 Kilometer, es gibt zwei Modelle. Und jetzt kommt's, der Preis in China für dieses Auto liegt etwas über 10.000 Euro für das kleine und etwas über 12.000 für das größere Modell. Und klar, die Autos, wenn sie nach Europa kommen, werden deutlich teurer verkauft. Aber wenn dieses Auto nach Deutschland kommen soll, nach Europa, und es steht im Raum, dass das passieren wird, noch dieses Jahr, und nur zu, sagen wir mal, knapp unter 20.000 kommt, dann hätten wir ein Auto, ein Elektroauto in Europa, das Volkswagen irgendwann 2028 bauen wird, das andere auch erst in vielen Jahren auf den Markt bringen werden. Und das könnte natürlich schon ein echter Schlager werden. Also da ist BYD, das hat nochmal heute übrigens der Stellantis-Chef gesagt, BYD hat einen Kostenvorteil von 30% gegenüber den anderen Herstellern bei Elektroautos. Und man hat auch noch gesagt, also es wird nur 5 Hersteller in Westeuropa geben oder in West auf der westlichen Welt, also Europa inklusive USA, Europa und USA, nur 5 Hersteller geben, die einen ähnlichen Skaleneffekt erzielen können, wie BYD ihn jetzt schon hat. Also der Vorsprung von BYD ist schon gewaltig. Das sehen auch die anderen. Und Stellantis-Chef hat auch noch gesagt, dass man selber mit einem chinesischen Hersteller jetzt zusammenarbeiten wird und dass das wahrscheinlich ein Modell sein wird, das die Europäer, die Chinesen brauchen, um die Technologie in ihre Autos einzubauen, um kostengünstig Elektroautos bauen zu können. Also BYD ist ein Kandidat sicherlich auch dafür, dass vielleicht sich jemand strategisch beteiligt, dass man Partnerschaften eingeht. Ja, hier nochmal die Verkaufszahlen vom letzten Jahr.
Genau, da sind wir auch on top.
Da sieht man mal, wie gesagt, das ist inklusive Plug-in-Hybride. Wenn ich die rausrechne, dann fällt die Hälfte ungefähr weg. Aber dann bin ich immer noch ganz weit vorne mit Tesla ungefähr Kopf an Kopf. Erstaunlich übrigens, BMW auf Platz 3 bei Elektroautos im letzten Jahr vor Volkswagen, was man eigentlich kaum glauben kann. Also da machen die doch einen ganz guten Job. Mhm. Aber sonst sieht man eigentlich, abgesehen von BMW, Volkswagen und dann Mercedes, nur Chinesen und Tesla natürlich.
Tesla, ganz weit oben natürlich. Eine Grafik hat sich gerade noch ganz kurz ins Bild geschummelt, da schauen wir aber jetzt noch mal drauf.
Genau, das waren jetzt nochmal die Verkaufszahlen von dem Seagull in China. Der gibt es in China auch erst seit April, also ab April, Ende April auf den Markt gekommen, aber man sieht die Verkaufszahlen. Mhm. Im Dezember waren es über 50.000. Wenn ich das mal aufs Jahr hochrechne, dann bin ich bei 600.000 Autos im Jahr. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Da bin ich schon eins der meistverkauften Autos weltweit. Mhm. Also spannend.
Definitiv. Ich bin gespannt, wenn er und ob er nach Europa kommt und wie teuer er dann sein wird, wie teuer er verkauft wird. Gut, fundamental sehr gut aufgestellt, BYD. Aber jetzt kommen wir zu eher negativerem. SolarEdge hat Zahlen vorgelegt, gestern nach börslich. Und vor allem der Ausblick hat, mal wieder sage ich jetzt, enttäuscht.
Ja, die Aktie ist ja schon ordentlich gefallen. Es gab ja genug Warnungen und schon schlechte Zahlen. Und jetzt hat man fürs vierte Quartal 23, die Zahlen waren in Ordnung, ungefähr wie erwartet. Aber der Ausblick für das erste Quartal, dass das erste Quartal schlecht wird, noch, das hat ja auch Enphase schon vor einiger Zeit gemeldet, aber so schlecht, also die Analysten hatten erwartet 370 Millionen Umsatz im ersten Quartal, es werden jetzt nur wahrscheinlich knapp 200 Millionen. Das ist natürlich schon deutlich, deutlich unter den Prognosen. SolarEdge hat das auch begründet. Klar, es ist das gleiche Spiel wie bei Enphase oder wie beim ganzen Markt. Die Lagerhäuser der Großhändler sind immer noch randvoll. Und es wird eben noch dauern, bis sich dieser Überbestand abbaut. Und so lange wird eben SolarEdge und alle anderen auch weniger verkaufen. Und Besserung ist dann wohl erst im zweiten Halbjahr in Sicht. Immerhin, das war dann auch so ein bisschen der Grund. Die Aktie war zeitweise nachbörslich 20% und mehr im Minus. Am Ende waren es dann noch 11% Minus, weil man eben gesagt hat, das zweite Halbjahr, dann wird es wieder besser. Ist ein bisschen schwierig, was man jetzt mit der Aktie machen soll. Zum einen, klar, das waren wirklich Horrorzahlen, aber vielleicht ist ja jetzt das Große oder das Gröbste wirklich draußen. Und die Aktie hat ja auch schon reagiert. Also sie hat sich geviertelt seit Sommer letzten Jahres. Klar, die Umsätze haben sich ähnlich entwickelt. Aber, und das ist jetzt das große Aber, wenn es wirklich zumindest ab dem zweiten Halbjahr Besserung gibt und irgendwann müssen die Lager auch mal wieder leer sein, denn der Solarmarkt ist ja nicht so, dass der jetzt gar nicht mehr läuft. Es war eben nur so, dass man im letzten Jahr dann doch ein bisschen viel bestellt hat, als es diese Engpässe gab. Und dieser Zyklus muss sich jetzt erstmal wieder normalisieren. Und insoweit, ja, ich würde jetzt nicht die Aktie zum Kauf empfehlen. Da finde ich eine andere besser. Aber wer sie hat, macht es auch keinen Sinn, jetzt zu verkaufen auf den Kursen. Wichtig wäre natürlich schon, dass das Tief hier nicht mehr unterschritten wird. Also wir sind noch ein ganzes Stück drüber, auch mit dem 11-12% Verlust, die wir jetzt haben, nachbörslich oder vorbörslich jetzt. Insoweit drinbleiben, aber jetzt keine heiße Kaufempfehlung.
Genau, wer es nicht hat, einfach mal auf der Watchlist lassen im Sommer, wenn es besser
klar. wird. Also da würde ich lieber mal abwarten, bis sie wirklich dreht, vielleicht bis hier die Marke von 100 wieder überschritten wird, dann erst, aber jetzt ist vielleicht auch noch ein bisschen wackelig.
SMA Solar wurde im Zuge der schlechten SolarEdge-Bilanz oder des schlechten Ausblicks auch mit belastet, mit nach unten gezogen, jetzt nicht ganz so drastisch, aber doch ordentlich.
Ja, es waren 5%, glaube ich, heute. Wir sind jetzt um die 50, aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Firma, da sage ich, da ist dieser Kursrückgang, es ist ja immer so, wenn eine Aktie aus der Branche stark fällt, dass alle anderen auch mitfallen. Das macht aber nur bedingt Sinn. Es ist ja so, wenn vielleicht eine Firma auch hausgemachte Probleme hat, dass die anderen dann vielleicht sogar Marktanteile gewinnen können. Ich glaube, das ist bei SMA Solar der Fall. Man hat ja ohnehin auch schon bei den letzten Quartalszahlen sehr gut abgeschnitten und gezeigt, dass man durch diese Krise, die die Solarbranche definitiv hat oder hatte, ganz gut gekommen ist. Und insoweit finde ich das höchst attraktiv, gerade bei SMA Solar, auch von der Bewertung her, ist SMA Solar sehr gut aufgestellt, sehr günstig. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, jetzt diesen Kursrücksetzer, den kann man durchaus nutzen, um bei einem der Top-Solarwerte recht günstig zum Zug zu kommen.
Also da kann man gleich, also jetzt agieren, nicht erst abwarten bis...
Man kann alles, man kann sich auch mittags um 12 schlafen legen, aber ich würde auf jeden Fall SMA Solar im Moment SolarEdge vorziehen.
Alfred, das war's für heute.
Vielen Dank. Das war's schon. Dann kann ich mir wirklich schlafen.
War der letzte Wert. Dankeschön. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder und hoffentlich seid ihr dann auch dabei. Bis dahin.